definiere mich als Frau.
Non-binary.
Asexuell.
Queer.
Ich definiere mich als lesbisch.
Hi, ich bin Flo, 26, lebe seit 2015 in Freiburg, studiere Gender Studies, bin intergeschlechtlich und identifiziere mich als nicht-binär.
Hallo Flo, ich freue mich sehr, dass du bei uns dabei bist in der Kampagne. Die zweite intergeschlechtliche Person, allerdings wesentlich jünger als Ute, circa halb so alt. Bin gespannt auf deine Geschichte. Seit wann weißt du denn, wenn man davon wissen, sprechen kann, also seit wann ist das für dich ein Begriff intergeschlechtlich?
Also ich bin in Behandlung, seit ich 12 bin. Das heißt, ich weiß, seit ich 12 bin, dass mein Körper sich in Hinblick auf meine hormonelle und geschlechtliche Entwicklung sich von dem der meisten Menschen in meinem Alter unterschieden hat. Wusste aber nie so genau, woran es lag, respektive das wusste niemand so genau. Und erst 2019 im Oktober habe ich durch einen Arztwechsel und in Verbindung mit eigenen Recherchen herausgefunden, dass ich intergeschlechtlich bin. Und das war mir davor schon ein Begriff, aber genau auf mich beziehen konnte ich das auf jeden Fall nicht.
Seit du 12 bist, aber ich nehme an, deine Eltern wissen das schon länger, oder? Oder gab es da für die auch diesen Begriff damals nicht?
Nein, für die gab es den Begriff auch erst viel später. Seit ich 12 bin, wurde halt irgendwie mein Hormonhaushalt auffällig. Bei einer zufälligen Untersuchung wurde einfach mein Hormonhaushalt gecheckt und da gab es Hormone, die nicht übereingestimmt haben, wie sie normalerweise sein sollten. Und dann hat sich erstmal die Frage gestellt, okay, warum ist das so? Das heißt, wurde eine Krankheit vermutet, die dahinter liegt. Es wurden viele unterschiedliche Mutmaßungen aufgestellt. Das heißt, es wurde quasi nach einer Krankheitsursache gesucht, die ja dann im Endeffekt nicht der Fall war. Das heißt, meine Eltern wussten gar nicht, was Ursache sein könnte und waren dem auch ziemlich ausgeliefert.
Konntest du damals mit 12 da irgendwas mit anfangen? Oder wie habt ihr darüber gesprochen zu Hause?
Wir haben in der Hinsicht darüber gesprochen, dass das natürlich Sorgen bereitet hat, weil auch zwischendurch mal so Diagnosen wie gutartiger Tumor in der Hypophyse als eine Möglichkeit dargestellt wurden, also relativ lange sogar. Und das ist natürlich Sorgen bereitet, weil niemand weiß, wie dieser Tumor sich entwickelt und ob das jetzt wirklich die endgültige Lösung ist, was dagegen getan werden kann und so weiter. Das heißt, es war eher so eine Art Sorge, insbesondere von meiner Mutter und Verunsicherung meiner Eltern. In meinem Alltag hat es nicht so viel ausgemacht, aber ich musste jedes Halbjahr musste ich MRTs machen, Blutuntersuchungen, mich untersuchen lassen und so weiter. Das heißt, es war schon in einer gewissen Art und Weise immer wieder präsent in meinem Alltag, aber es hat auch oft keine Rolle gespielt, dass ich irgendwie medizinisch beobachtet wurde, sag ich mal.
Das heißt, es war für dich ein Stück weit Normalität, dass du alle halbe Jahr da einfach sitzen musstest und dich abchecken lassen musstest.
Ja, also es war für mich Normalität, dass ich diese Untersuchungen mitmachen musste und das war einfach eine Gegebenheit, die ich nicht hinterfragt habe.
Wie zeigt sich denn für dich die Intergeschlechtlichkeit? Also wie ist das Leben damit?
Also das Leben als Interperson ist anstrengend für mich, weil ich mich immer wieder diesen Untersuchungen ausgeliefert gefühlt habe und auch der Diskriminierung, die damit einhergeht, sowohl im medizinischen Bereich als auch im Alltag. Also ich persönlich habe keine körperliche Pubertät durchlaufen, was in meinem Alltag immer wieder zu Situationen führt, wo Leute mich nicht klar geschlechtlich einordnen können. Das heißt, ich möchte zum Beispiel mit meiner Mutter in die Sauna gehen und die Personen sind sich meiner Geschlechtlichkeit unsicher und ich muss denen irgendwie beweisen, dass meine Genitalien zutreffend sind für die Sauna, in die ich gerade gehen möchte. Oder ich bin am Flughafen, lege meinen Pass vor und die Leute hinterfragen, ob das, was da draufsteht, wirklich richtig ist. Oder so eine ganz witzige Situation, eigentlich völlig absurd. Ich war im Urlaub mit meiner Mutter, da habe ich meinen Pass vorgezeigt. Und 2 Sekunden später fragt der Security-Mensch meine Mutter, wie alt ist er denn? Ist er schon 16? Und das ist schon ziemlich absurd. Also das klingt dann oft mal witzig, aber da stecken auch sehr viele alltagsdiskriminierende Erfahrungen dahinter.
Was ist dein Umgang damit über all die Jahre?
Ich kriege das ehrlich gesagt oft nicht mit. Also oft wird mir das von anderen Personen gespiegelt, wie zum Beispiel der Person, mit der ich zusammen bin. Ich war jetzt, irgendwann muss ich mir eine Brille besorgen und dann war ich bei einem großen Augengeschäft und ich wurde dann immer wieder darauf hingewiesen, ob ich nicht mal meine Eltern fragen will. Also ob ich das überhaupt schon allein machen kann, ob ich denn überhaupt schon volljährig bin und mir alleine eine Brille kaufen kann. Ich merke es einfach gar nicht mehr oder ich werde eigentlich auch immer geduzt oder mal mit er, mal mit sie angesprochen. Das ist eigentlich völlig egal. Ich nehme das oft einfach gar nicht mehr wahr und duze dann einfach zurück. Aber dahinter stehen natürlich auch Vorannahmen, die mich schon systemisch diskriminieren.
Das heißt, du wirst meistens für jünger gehalten, als du bist?
Das ist so das, ja, Erste. Auf jeden Fall.
Ist ja nicht immer das Schlimmste, aber ich kann mir vorstellen, wenn es dann darum geht, ob man volljährig ist oder nicht, oder an der Kasse, wenn man sich ein Bier kauft, ein Perso zeigen muss, ist natürlich super anstrengend.
Ja, also das ist nicht so schlimm. Es ist eher so, wenn mir die Mündigkeit abgesprochen wird. Also wenn quasi ich nicht ernst genommen werde. Also es stört mich nicht, wenn ich ein Bier kaufen will, meinen Ausweis zu zeigen, aber es ist eher störend, wenn ich nicht für voll genommen werde. Am anstrengendsten ist ehrlich gesagt der medizinische Prozess und die Diskriminierung, die damit einhergeht, weil ich nicht selbstbestimmt über meinen Körper bestimmen kann.
Darüber wollen wir gleich noch ein bisschen intensiver reden. Vielleicht erstmal noch ein bisschen so über die Kindheit, Jugend, Vergangenheit. Ich meine, du hast ja jetzt vielleicht auch nochmal einen anderen, einen reflektierteren Blick auf deine Jugend und Kindheit. Wie war das da so, das Aufwachsen als Interperson? Also jetzt gerade im Hinblick auf, zu wem gehöre ich und wer spielt mit mir und wo darf ich überhaupt mitspielen?
Rückblickend einfach sehr schräg. Also ist ja nicht nur mir aufgefallen, dass ich anders bin oder ÄrztInnen aufgefallen, dass ich anders bin, sondern auch anderen Kindern. Das heißt, ich habe ab einem gewissen Alter auf jeden Fall auch Ausschluss erfahren und auch Mobbing, weil es eben nicht so ganz klar war, bei wem ich jetzt mitspielen kann. Und es war einfach nicht unbedingt begreifbar für andere Menschen in meinem Umfeld. Und ich hatte aber auch immer FreundInnen und KlassenkameradInnen, mit denen ich sehr gut klargekommen bin. Und bei denen war ich meistens einfach so das weirde Kid, was so ein bisschen außenstehend war und einfach mit dabei war und irgendwie Kommentare machen konnte oder lustige Witze machen konnte, weil ich eben viele Erfahrungen eher so als außenstehende Person wahrgenommen habe und nicht als eine Person, die mittendrin war, also insbesondere jetzt in der Pubertät.
Und mit wem hast du Fußball gespielt?
Ja, bis zu einem gewissen Alter konnte ich eigentlich immer mit den Jungs mitspielen. Ab einem gewissen Punkt irgendwie nicht mehr. Ganz begreifen konnte ich das da nicht. Und das ging, also ich habe jahrelang in der ganzen Grundschule Fußball gespielt in einem Verein, wo ich der einzige Nicht-Junge war. Und das war dann einfach so gegebene Sache. Und dann ab 12 wurde auf einmal gesagt, ja, okay, du kannst jetzt nicht mehr mitspielen. Und musste dann in die Frauen-Damen-Mannschaft. Und da waren alle ungefähr so gefühlt 21. Und dann war ich damit 12 und eh schon spät entwickelnd. Also jetzt im Rückblick sehr spät entwickelnd oder gar nicht entwickelnd. Aber in dem Moment war es auf jeden Fall sehr schräg.
Und konntest du trotzdem mithalten? Spielerisch?
Spielerisch, ja. Bei allem anderen eher weniger. Aber es war dann schon okay. Es wurde dann einfach akzeptiert, dass ich so ein bisschen außenstehend war. Ja. Aber in vielen Momenten war es auch unangenehm. Und ich wurde auch ausgeschlossen, so ist es nicht. Aber ich hatte auch jeden Fall immer irgendwie soziale Kontakte, bei denen ich so akzeptiert wurde, wie ich war.
Ja. Erinnerst du dich noch, wie du dich damals selbst wahrgenommen und definiert hast? Also ich weiß nicht, ob der Begriff non-binär, ob das damals schon für dich ein Thema war?
Nein, war es auf jeden Fall nicht. Also das kam erst später. Also ich habe über meine geschlechtliche Identität schon mit so 16, 17 oder so nachgedacht. Also ich kannte das Wort nicht, aber ich wusste, dass ich mich irgendwie unterscheide. Das hatte aber nicht so eine große Relevanz für mich. Also es hatte schon eine Relevanz, aber ich wusste, dass mein Körper irgendwie auch damit zusammenhängt und konnte das aber nicht klar differenzieren. Also ich wusste, okay, mit diesen Hormonen, da stimmt irgendwie was nicht und deswegen bin ich vielleicht ein bisschen anders als andere Menschen und ich weiß ja gar nicht, wie es ist ohne das oder wie es wäre mit mehr oder anderen Hormonen. Das heißt, es war für mich gar nicht so klar ersichtlich, inwieweit Sachen zusammenhängen oder auch nicht. Und für mich war das dann einfach so, also ich habe es einfach hingenommen. Also ich war einfach ich und es wurde dann von außen auch nicht so mega viel hinterfragt. Also ich konnte zu Hause eigentlich mich so ausdrücken, wie ich wollte.
Aber trotzdem von deiner Umwelt dann als Mädchen gelesen oder in die Schublade gedrückt, ne? Also naja, war es Mädchenumkleide, Mädchentoilette?
Ja klar, auf jeden Fall. Also bei meiner Geburt wurde eingetragen, dass ich ein Mädchen bin und daraufhin wurde ich eigentlich immer in allen Situationen so behandelt oder in die Ecke gedrückt. Also das spielt jetzt im Alltäglichen nicht so eine große Rolle für mich, aber im Medizinischen dann auf jeden Fall.
Wie sieht's mit so sexueller Orientierung aus? Ich meine, das hängt ja dann auch zusammen mit der eigenen Identität, wie man sich da definiert. Ja. Spielte das überhaupt also eine große Rolle für dich von Anfang an?
Von Anfang an hat es keine große Rolle gespielt, weil ich die Erfahrung, die ich gemacht habe, insbesondere im Hinblick auf Diskriminierung, eher hinsichtlich meiner geschlechtlichen Nicht-Binarität oder Intergeschlechtlichkeit war und nicht aufgrund meiner sexuellen Orientierung. Also ich identifiziere mich als queer und lebe auch in einer queeren Beziehung, aber die Mehrdiskriminierung aufgrund dieser anderen Sachen stand immer viel mehr im Vordergrund. Und ich meine, dadurch, dass ich quasi auch im medizinischen Kontext jedes halbe Jahr damit konfrontiert wurde, mindestens, war das für mich einfach was irgendwie dauerhaft irgendwie präsent war, während ich ja nicht dauerhaft irgendwie in einer Beziehung war oder Sexualität immer ein großes Thema für mich war, weil es auch Wichtigeres gab in dem Moment, wenn unsicher war, ob ich irgendwie eine ganz schwere Krankheit habe oder nicht. Balenciaga, baby, you look crazy in that Moschino. My jealousy don't wanna take place in my video. I like your jeans from Sean John. Your snapbacks on from Compton. Come along, come along. Your time for cologne comes strong. What you want, what you want. Do you like food? Do you? Or is it more Kakani? The old glasses are money. But you should know if you want me.
Okay, kommen wir mal zu dem medizinischen Bereich. Ist ja echt ein bisschen eine Odyssee gewesen. Erstmal, es gibt ja ganz viele verschiedene Fachbereiche, die sich damit beschäftigen. Ne? Vielleicht kannst du das mal erst mal kurz so erklären. Es ist ja nicht nur die Gynäkologie, die da eine Rolle spielt. Also bei wem musstest du da regelmäßig ein- und ausgehen?
In meinem Fall waren es in erster Linie EndokrinologInnen. Also bei mir, meine Intervariation äußert sich so, dass mein Körper nicht die Hormone ausschüttet, die es braucht, um eine körperliche Pubertät zu durchlaufen.
Für eine Frau?
Ja, genau, für eine Frau. Oder auch für einen Mann. Also ich habe einfach das, was als Sexualhormone verstanden wird, ist einfach nicht so in meinem Körper gegeben. Das heißt, es waren vor allem EndokrinologInnen, also ÄrztInnen, die sich mit Hormonen und Hormonhaushalt und Stoffwechsel beschäftigen, bei denen ich ein- und ausgehen musste. Und es war sehr anstrengend, wie gesagt. Also ich musste da immer wieder mich Untersuchungen aussetzen, die nicht immer relevant waren oder wo es eher darum ging, ich wurde eher so wie ein Forschungsobjekt behandelt, als stattdessen wirklich versucht wurde herauszufinden, wie mir geholfen werden kann. Also es wurde viel umprobiert, es wurden Medikamente ausprobiert, es wurden Untersuchungen gemacht, die medizinisch nicht notwendig gewesen wären, solche Sachen.
Woher weißt du, dass es nicht notwendig gewesen wäre? Also die Frage ist, haben die dich ausreichend aufgeklärt? Haben die mit dir gesprochen?
Nein, die haben ganz wenig nur mit mir gesprochen. Und diese medizinische Notwendigkeit habe ich erst im Nachhinein dann erfahren, ob das wirklich gegeben war. Und ich meine, ich habe das erlebt, seit ich 12 bin. Und meine Mutter, die mich oft begleitet hat, hatte damit davor auch keinen Kontakt und war verunsichert und ich war auch verunsichert und ich habe einfach alles hingenommen, wie es war und habe mich dem quasi, habe das über mich ergehen lassen und dabei waren nicht nur diese körperlichen Versuche, sag ich mal, im Hinblick auf Untersuchungen oder Medikamente, die ausprobiert wurden, irgendwie schwierig, sondern oft hat auch Konsens gefehlt, wenn es darum ging, mich zu untersuchen. Ich wurde nicht gefragt, ob es okay ist für mich, mich auszuziehen. Es wurde nicht gefragt, ob es okay ist für mich, wenn sie mich anfassen. Es wurde nicht gefragt, ob es okay ist für mich, wenn sie mich in sehr intimen Orten anfasse. Es wurden oft unnötige körperliche Untersuchungen durchgeführt. Es wurde auch später insbesondere unangebrachte intime Fragen gestellt, die ich nicht hätte beantworten wollen und bei denen es auf jeden Fall nicht okay ist, die Menschen zu fragen aus reiner Neugier und reinem Forschungsinteresse. Ja.
Hast du das, war dir das währenddessen auch schon bewusst, dass du das nicht möchtest oder ist es jetzt so im Nachhinein das Fazit?
Also ich habe es immer als extrem unangenehm empfunden und als sehr belastend. Also es war jetzt nichts, worauf ich mich gefreut habe jedes halbe Jahr. Und es war ja auch öfter als jedes halbe Jahr. Also es war mindestens jedes halbe Jahr. Und ich wusste, dass es unangenehm ist, dass ich das nicht möchte, aber ich wusste nicht, dass es eine Option ist, Nein zu sagen. Mhm. Also es war irgendwie gegeben, dass ich das über mich ergehen lasse. Und es war irgendwie keine Frage. So, ich war diesen Ärztin komplett ausgeliefert.
Aber was war mit deinen Eltern? Die sind ja eigentlich dafür da, wenn du minderjährig bist, dich zu schützen und auch deine Interessen zu vertreten. Hast du dich denen anvertraut und gesagt, das mag ich nicht oder gibt es da nicht eine Alternative?
Doch, klar. Also ich habe das meiner Mutter, meine Mutter weiß es auch, dass es unangenehm für mich war. Aber es ist ja auch nicht immer ersichtlich, was jetzt notwendig ist oder was nicht im Nachhinein. Und sie war auch komplett den Informationen der Ärztin ausgeliefert. Also wenn die sagen, das ist jetzt notwendig oder das wird jetzt so gemacht oder probieren Sie mal das raus. Also sie hatte Angst um mich oder macht sich große Sorgen, dass es an sich einfach eine große Verunsicherung herrscht und da Ärztinnen in der Gesamtgesellschaft als die verstanden werden, die eigentlich die Expertinnen sind, wenn es darum geht, wenn irgendwie was anders ist auf körperlicher Ebene als bei den meisten ist, hat man oder haben wir in sie vertraut.
Wie haben denn die MedizinerInnen das begründet? Die müssen ja irgendwas gesagt haben, warum das jetzt notwendig ist. Also zum Beispiel, welche gesundheitlichen Risiken es gibt.
Also konkret darüber aufgeklärt wurde ich nicht. Grundsätzlich sind so Themen wie Osteoporose ein großes Thema bei fehlenden Hormonen, also spezifisch Sexualhormonen. Dann waren so Sachen wie Stoffwechsel, Blutkreislaufsystem, solche Sachen. Wurde dann gesagt, dass es negativen Einfluss drauf hat. Also ich wurde so teilaufgeklärt. Also ich weiß immer noch nicht, was genau die langfristigen Folgen sind, wenn ich zum Beispiel keine Hormonersatztherapie mache. Da fehlt einfach das Wissen und die Aufklärung und der Willen aufzuklären.
Und du hattest bisher jetzt auch keine chronischen Symptome?
Ja, also ich persönlich habe, mal abgesehen von einem recht langsamen Stoffwechsel, körperlich überhaupt keine Beschwerden, wenn man das so sagen kann. Ich glaube schon, dass Osteoporose langfristig ein Thema werden würde, aber bis jetzt habe ich körperlich keine Probleme gehabt.
Und umso erstaunlicher und erschreckender, dass du dich jetzt trotzdem einer Hormontherapie unterziehen musst.
Ja,
also... Wie sieht das aus?
Es ist so, wie ich vorhin erzählt habe, dass ich im Oktober 2019 erfahren habe, dass ich intergeschlechtlich bin. Da hatte ich aber noch keine genaue Diagnose oder dergleichen. Und ich wurde dann nochmal zu einem neuen Spezialisten geschickt, der mir dann quasi eine Diagnose erstellt hat. Und daraufhin wurde mir auch gesagt, dass ich jetzt eine Hormonersatztherapie anfangen müsse, weil ich jetzt schon 26 bin und jetzt endlich mal eine Feminisierung durchgeführt werden müsse. Dabei wurde nicht unbedingt gefragt, ob ich das überhaupt möchte, noch was andere Optionen sind, noch was passiert, wenn ich es nicht mache. Ich habe daraufhin das natürlich hinterfragt, also vor allem, weil ich mich als nicht-binär empfinde. Das heißt, es ist für mich nicht so ersichtlich, wenn jemand sagt, du musst jetzt feminisiert werden, dass ich das auch möchte. Unabhängig davon, dass auch Menschen, die sich als Frauen identifizieren, sich auch nicht unbedingt eine Hormonersatztherapie über sich ergehen lassen wollen. Genau, also das heißt, mir wurde einfach gesagt, das wird jetzt gemacht und das ist jetzt auch notwendig. Und also ich habe dann nachgebohrt und wenn ich als absolute Notkatastrophe wurde gesagt, ja, okay, du wirst auf jeden Fall früh sterben, wenn du es nicht machst. Also das sind keine konkreten Aussagen. Das heißt, ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht so genau, wie notwendig das jetzt gerade ist. Ich habe dann aber für mich entschieden, das mal auszuprobieren, weil ich bis dahin einfach keine Antwort auf die Symptome, die ich hatte, also Symptome im Sinne von, dass mein Körper sich unterscheidet und welche Sachen das mit sich halt zieht, hatte. Und da das quasi die einzige Option war, die mir aufgezeigt wurde, habe ich die auch einfach mal hingenommen. Also weil ich hatte in dem Moment auch nicht das Gefühl, dass ich mir das aussuchen kann. Und natürlich kann ich sagen, okay, das ist absoluter Blödsinn, was der sagt. Aber ich weiß es natürlich nicht. Also ich habe keine Aufklärung und ich will natürlich auch nicht früh sterben. So. Das heißt, ich habe es einfach mal hingenommen und bin jetzt eigentlich immer auf der Suche noch nach anderen Menschen, die mir weiterhelfen.
Angenommen, die hätten gesagt, hier, sie können sich entscheiden, Feminisierung oder Maskulinisierung?
Dann würde ich sagen, vielleicht sollten sie nicht so binär denken. Ach, keine Ahnung. Ich würde sagen, man sollte die Leute nicht dazu drängen, eine Entscheidung zu treffen.
Man sollte ihnen überlassen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Mit dem Risiko, krank zu werden, früh zu sterben. Über 18 hat man das Recht dazu.
Genau. Also ehrlich gesagt, ich habe, als mir dann gesagt wurde, dass ich eine Hormonersatztherapie machen muss, war mir ehrlich gesagt nicht ersichtlich, dass ich keine Wahl habe. Ich dachte erst, okay, ja, dann muss ich mir jetzt aussuchen, welche Hormonersatztherapie ich machen möchte. Und es hat mich auch vor viele Fragen gestellt, weil ich mir gar nicht so sicher war. Als ich dann gemerkt habe, dass ich gar keine Wahl habe, war ich erstmal geschockt und habe es dann auch einfach mal so hingenommen, weil ich einfach komplett überrollt war und überrascht und geschockt, weil diese Aussagen auch mit einer enorm erniedrigenden Prozedur verbunden waren. Also es war nicht einfach so, ah ja, hier haben sie ihre Hormone, sondern es war eine sehr diskriminierende und verletzende Erfahrung, bei der ich nicht das Gefühl hatte, dass meine körperliche Integrität wahrgenommen wurde, noch meinen eigenen Entscheidungswillen über meinen eigenen Körper. Das heißt, ich habe das erstmal hinterfragt und gefragt, hey, okay, Hormonersatztherapie, wie sieht es denn aus mit Alternativen? Was sind meine Optionen? Was passiert, wenn ich das oder das mache? Und der konnte das einfach gar nicht begreifen. Der konnte das nicht verstehen, dass das vielleicht nicht mein absoluter Wunsch ist, jetzt endlich feminisiert zu werden. Und hat mir dann auch Fragen gestellt, die ich im Nachhinein gar nicht hätte beantworten wollen. Oder ich musste mich auch nochmal untersuchen lassen. Und ich habe das alles als sehr schlimm und empfunden. Und ich habe mich da einfach sehr überrumpelt gefühlt. Und dann ist halt dieses Gespräch entstanden, wo es darum ging, okay, welche Hormone kann ich nehmen oder auch nicht. Und ich habe versucht, ihm das irgendwie zu erklären. Und dabei rausgekommen ist ein Bericht, in dem drinsteht, dass ich sexuell verwirrt bin, obwohl Sexualität von meiner Seite aus gar nicht erst angesprochen wurde. Das heißt, dieses Konzept, dass da irgendwie unterschiedliche, also dass Sexualität sich von Geschlechtsidentität und von Genitalien unabhängig entwickelt, ist bei denen noch nicht so ganz angekommen. Und weil diese Berichte ja immer weitergeleitet werden, hat es auch dazu geführt, dass so Aussagen gefallen sind wie, okay, Ihre sexuelle Verwirrung wird schon vergehen, warten Sie erstmal ein Jahr ab, wenn Sie Ihre Hormone nehmen, das wird schon passieren. Also das ist alles aus meiner Perspektive mehr als absurd und klingt im ersten Moment dann einfach so witzig und man denkt so, hey, das ist doch gar nicht möglich. Aber im Endeffekt bin ich dann trotzdem dem ausgeliefert, weil ich ja nicht weiß, okay, was passiert, wenn ich die Hormone nicht nehme, was passiert, wenn ich sie nehme, und ich bin irgendwie darauf angewiesen, auf diese Hilfe.
Ja, muss ich jetzt mal ganz provokativ fragen, ist die Verwirrung besser geworden, seit du die Hormone nimmst? Was denkst du? Was kannst du denen rückmelden? Haben sie Erfolg mit ihrer Therapie?
Ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll.
Ja, nichts wahrscheinlich. Ne?
Ja, also weil es ist einfach, also ich bin ja ehrlich gesagt froh darüber, dass ich weiß, dass es nicht okay ist, was sie sagen. Und ich weiß, dass ich nicht sexuell verwirrt bin, weil ich eigentlich ganz gut mit meiner sexuellen Orientierung bin und mich auch gut mit meiner Sexualität fühle. Und dann ist es einfach so, so absurd. Und das macht es manchmal auch leichter zu wissen, dass es einfach so weit weg ist von der Realität, dass es quasi real ist. Also für mich, dass ich das nicht so wahrnehme wie die. Also weil das quasi, also das bin ja nicht nur ich als Person, die denken würde, okay, da stimmt irgendwie was nicht, sondern es, wenn ich das allen möglichen Menschen erzähle, dann sagen die auch erstmal, hä? Also deshalb weiß ich, dass es quasi real ist, was ich erlebe, und dass es etwas ist, was viele andere Menschen auch erleben, wenn sie solche Sachen ansprechen.
Hast du dich mal ein bisschen reingefuchst so in die Forschung? Also ich frage mich gerade, ob es vielleicht progressivere Länder gibt, also wo man da vielleicht auch schon ein bisschen weiter ist?
Also es gibt auf jeden Fall progressivere Forschung, allerdings jetzt nicht in Bezug auf meinen spezifischen Fall, weil den gibt es halt einfach nicht so oft. Aber was es zum Beispiel gibt, also bei mir persönlich ist es so, dass meine Hormonlevel, also das, was als Sexualhormonlevel verstanden wird, sowohl das als männlich, also sowas wie Testosteron, als auch die weiblichen wie Östrogen, beide sehr niedrig, also quasi kaum präsent sind. Und es ist so, dass Cis-Frauen in der Regel ja nicht nur Östrogene haben, sondern auch Testosteron. Und natürlich sehr viel niedriger, aber es ist quasi nicht nur einseitig, sondern es ist eine große Mischung an Hormonen, wo einfach manche Hormone mehr da sind als andere und sich deshalb der Körper so entwickelt, wie er sich in den meisten Fällen entwickelt. Und es ist zum Beispiel so, dass in fortschrittlicher Forschung wird bei Frauen in der Menopause, die quasi eine Hormonersatztherapie machen, durch Östrogene zusätzlich auch noch zum Beispiel Testosteron kriegen. Einfach um so Sachen wie Knochendichte und Libido und solche Sachen einfach zu quasi die Lebensqualität aufrechtzuerhalten. Und das heißt, es ist gar nicht so gegeben, aber meinen Fall gibt es natürlich nicht einfach nochmal so. Ja. Also es gibt schon Forschung, die quasi über dieses binäre Geschlechterbild der Hormone hinausgeht, aber es ist sehr wenig. Und wenn Ärzte, in meinem Fall sind es nur Ärzte, nicht mal das Konzept Sexualität von Konzept Geschlecht unterscheiden können, dann haben sie auf jeden Fall diese Forschung auch nicht im Blick auf dem Schirm.
Vielleicht müssen die alle noch ein paar Semester Gender Studies studieren, oder? Also würde ich empfehlen in dem Bereich.
Oder halt einfach einen Grundkurs an, wie höre ich Menschen zu und wie gehe ich auf die Bedürfnisse der Menschen mir gegenüber ein. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie mir wünsche, dass irgendwie alle komplett wissen, wie, wo, was, wie und überhaupt, sondern es geht einfach die Art und Weise, es geht um die Art und Weise, wie mit Menschen umgegangen wird und dass auf Menschen gehört wird und wenn Menschen sagen, sie wollen etwas nicht, das auch ernst genommen wird.
I am not a material person. I just wear feet on, I don't mean a lot of color. I think they're cool and they might not be as popular today, but you know, that's what I like. So you know, I told a kid, it's not about what I have in my feet, it's about what I have inside my head.
But you should know if you want me, if you want me for real. But you should know if you want me, if you want me for real. I got love for the feline, F-I-L-A, F-I-L-A, F-I-L-A. Got love for the feline, F-I-L-A, F-I-L-A, F-I-L-A.
Du studierst ja Gender Studies und bist auch politisch aktiv. Wie sieht denn Aktivismus in dieser Richtung aus? Also auch im Sinne von, was sind konkrete Wünsche und Forderungen an die Medizin, an die Forschung, an die Gesellschaft?
Das habe ich ja gerade schon angedeutet. Es ist mir in erster Linie wichtig, dass ernst genommen wird, dass Menschen ExpertInnen ihres eigenen Körpers sind. Und das äußert sich darin, dass Menschen, die sich unterscheiden von der Mehrheit, also einfach die Vielfalt der Menschen anerkannt wird und diese Vielfalt akzeptiert wird, auf diese Vielfalt eingegangen wird und einfach ein Austausch auf Augenhöhe stattfinden kann. Und langfristig geht es einfach mit einer geschlechtlichen Selbstbestimmung und auch dem Selbstbestimmungsgesetz, das ja gerade gefordert wird, einher.
Ja, und auch viel Begriffe und Sprache, da läuft ja auch noch einiges schief, ne? Also Stichwort Diagnose. Du hast auch eben selbst den Begriff mehrmals benutzt. Mhm. Wahrscheinlich in Anführungszeichen, aber das ist ja immer noch der Begriff, mit dem ÄrztInnen, na gut, klar, es ist ihr Metier, um sich werfen. Aber es ist ja keine Krankheit, ne?
Nein, es ist keine Krankheit, sondern einfach etwas, was sich von der Norm unterscheidet. Also es gibt auch nicht die Diagnose intergeschlechtlich und es gibt auch nicht die Diagnose intersexuell, was ja quasi der Begriff ist, der im medizinischen Kontext vorwiegend genutzt wird. Also ich benutze den Begriff Diagnose nicht für mich im Sinne in Bezug auf meine Intergeschlechtlichkeit, weil das irgendwie den Eindruck gibt, dass es eine Krankheit ist, die geheilt werden kann und die auch behandelt werden kann. Und das ist halt nicht der Fall. Dennoch habe ich ja auch eine Diagnose. Also meine geschlechtliche Vielfalt, also dass mein Körper sich von dem der meisten unterscheidet in Bezug auf die geschlechtliche Entwicklung, wird auf irgendeine Art und Weise katalogisiert medizinisch mit einer Diagnose. Und genau das eben ist auch das Problem. Also, dass man Andersartigkeit und Vielfalt als etwas Krankhaftes katalogisieren muss, um es irgendwie greifbar zu machen und als etwas, was irgendwie nicht richtig ist, festzuhalten, sodass es dann auch behoben werden kann. Und so sind ja auch diese vielen normierenden Behandlungen überhaupt entstanden. Also quasi, es wird als etwas, als nicht richtig, als krankhaft wahrgenommen und deshalb muss es behoben werden, sodass es irgendwie der geschlechtlichen Norm entspricht. Und so sind ja auch diese furchtbaren OPs und so entstanden.
Vielleicht ganz zum Schluss noch, was sind deine Hoffnungen, deine Wünsche auch an die Gesellschaft, in der Gesellschaft im Umgang mit Nonbinarität, mit Intergeschlechtlichkeit?
Ich würde mir irgendwie wünschen, dass geschlechtliche Vielfalt wahrgenommen wird, nicht so binär gedacht wird und so sich die Köpfe öffnen für Vielfalt, für individuelle Vielfalt, für individuelle Gleichwertigkeit. Also, dass jede Person anders sein kann und in diesem Anderssein gleichwertig ist. Das würde ich mir wünschen.
Die Ute, die auch bei uns mitgemacht hat, hat den schönen Satz gesagt, ich bin etwas Besonderes und ich habe das Beste aus beiden Welten. Trifft das für dich auch zu?
Also in diesem Moment erstmal liebe Grüße an Ute. Ich habe irgendwie gehört, dass du keine andere Interperson kennst. Vielleicht können wir uns mal auf einen Kaffee treffen. Ich würde für mich persönlich da nicht zustimmen, weil ich mich als nicht binär verstehe. Das heißt, über diese zwei Welten, also diese männlichen und weiblichen Welt hinweg, mich verstehe. Aber ich finde es irgendwie sehr gut, weil das zeigt, wie unterschiedlich auch Interpersonen sind und wie unterschiedlich Interpersonen unabhängig von ihrer körperlichen Vielfalt auch ihr Geschlecht anders verstehen kann. Ich verstehe mich geschlechtlich als nicht binär. Das heißt, für mich ist es einfach, wie ich mein Geschlecht wahrnehme und wie ich mein Geschlecht äußern möchte, wie ich mich verstehe, während die Selbstidentifikation als Inter für die Erfahrungen, die ich gemacht habe, also für das Leiden, was damit reingeht und die Verbundenheit mit anderen Intermenschen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also genau einen Menschen wie mich werde ich ja wahrscheinlich oder werde ich vielleicht nicht unbedingt finden, aber ich werde Menschen finden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Und auch vor allem im medizinischen Kontext. Und um zu wissen, dass ich damit nicht allein bin, da hat mir die Selbstidentifikation als intergeschlechtlich sehr geholfen.
Ein bisschen wundert es mich schon, dass es nicht gut genug vernetzt zu sein scheint, dass die Leute sich dann finden.
Also das liegt an mehreren Punkten. Zum einen wissen Personen nicht unbedingt, dass sie inter sind. Das heißt, selbst wenn normierende OPs oder durchgeführt werden oder sie Hormonersatztherapien kriegen oder was auch immer, wissen sie nicht unbedingt, dass sie überhaupt inter sind. Manche wissen gar nicht, wie ihre Diagnose lautet, was da überhaupt ist, dass es überhaupt was mit Geschlechtlichkeit zu tun hat. Dann wissen manche Menschen, okay, da ist was anders, ich habe hier ja diese Krankheit und das wurde geregelt oder was auch immer und denken auch, dass es so okay ist und sind da allein damit. Und da spielt Scham auch eine große Rolle. Das heißt, selbst die Leute sind dann sehr vereinzelt und denken, sie sind allein damit, wie mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben und haben dafür gar keine Worte, weil das ja auch dann nicht kommuniziert wird, hey, du bist inter, sondern es wird kommuniziert, hey, du hast diese Krankheit, diese Diagnose, wie auch immer. Und dann gibt es auch intergeschlechtliche Menschen, die vielleicht wissen, dass sie intergeschlechtlich sind, aber für die ist abgesehen von ihres Körpers keine große Rolle spielt für sie. Und ich meine, es ist auch völlig verständlich, dass Leute damit abschließen wollen, wenn sie mal solche Erfahrungen gemacht haben. Also für viele Menschen wäre das vielleicht auch ganz okay gewesen, wenn sie jetzt wie in meinem Fall feminisiert worden wären und jetzt endlich die Lösung gekriegt hätten, okay, endlich verweiblichende Hormonersatztherapie. Und es wäre dann okay gewesen. Und es hätte dann keine große Rolle gespielt. Aber die Vernetzung, ich glaube, das liegt einfach an der Vereinzelung und weil das ja auch nicht ganz klar ist. Es gibt ja super viele unterschiedliche Diagnosen, die super unterschiedlich gelistet werden und häufig wird es halt nicht kommuniziert. Ute wusste ja auch zum Beispiel, dass sie die Diagnose da hat oder diese Krankheit, wie auch immer. Aber zu wissen, dass das zu einer ganzen Gruppe an Menschen gehört, dieses Wissen wird einem ja nicht auf den Weg gegeben.
Ja, das ist erst ein paar Jahre jung.
Ja.
Und sie sagt aber auch selber, dass es für sie jetzt eine Heimat ist. Also dieses I gibt ihr auch total viel.
Für mich ist es auch super wichtig, weil es mir irgendwie Kraft gibt. Also zu wissen, dass das, was ich erlebt habe, erstens kein Einzelfall ist, dass selbst obwohl meine Variation, wie auch immer, sich vielleicht von vielen anderen unterscheidet oder auch zu wissen, dass die einzelnen Erfahrungen sich unterscheiden, ist so dieses Gesamtbild und diese Gesamterfahrung oder ähnliche Erfahrungen trotzdem da. Und damit verbindet mich etwas Gewisses mit anderen Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben. Und ich weiß, dass ich dann damit nicht komplett allein bin und dass Menschen sich dafür einsetzen, dass anderen Personen und sie selbst, denen es ähnlich geht, selbstbestimmt entscheiden können über ihren eigenen Körper.
Okay. Herr Flo, an der Stelle super herzlichen Dank, auch für die super wichtige Aufklärung, die du leistest. Das ist wirklich wichtig. Und ja, danke für die Offenheit sowieso.
Gerne.
Sichtbar in Freiburg, ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti. Too easily, I still remember.
Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming-Portale. Remember what you dreamed of, and did you get there yet? And is you still going? Don't let them fill your head. Your mama still love you. Hard to keep track of my blessings. I fucked around and got lost in these sessions. Dog, back in the days I was stressing, all that pretending. I'm something restless. Dog, baby, come on down. The summer's almost ceased. My flowers on the ground. My daddy rested. I still don't hear a sound. They plastic like a beach. Stack up another doubt. It never bring me peace. But I'm so the restless. Oh yeah. Mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg.